Ich lade euch ein, die Heilige Schrift Gottes mit mir aufzuschlagen, zu Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1. Wir lesen miteinander die ersten vier Verse in Römer Kapitel 1. Und hier steht geschrieben in Gottes heiligem Wort: Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der toten Auferstehung. Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Lasst uns zum Herrn beten. Unser Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, du auferstandener Herrscher aus dem Hause Davids, wir beten dich an. Herr, wir wollen dich verehren und dich bitten, dass wir nun als deine Knechte und Mägde, Herr, Einsicht gewinnen, dein heiliges Evangelium tiefer zu erkennen. Herr, schenke uns doch Kraft durch dein Wort, Kraft an dich zu glauben und Kraft dir zu gehorchen, damit du alle Ehre hast. Herr, wir beten es in deinem hochheiligen Namen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Der bekannte Prediger aus dem 4. Jahrhundert, Chrysostomus, der schrieb auch einen Kommentar zu dem Römerbrief und er leitet das so ein und sagt: Immer wenn ich aus den Briefen des heiligen Paulus vorlesen höre, und es ist dies wöchentlich zweimal der Fall, oft aber auch dreimal und viermal, wenn wir nämlich Gedächtnistage heiliger Märtyrer feiern, erfreue ich mich daran, den Schall dieser geistigen Posaune zu genießen. Ich gerate in Entzückung und erglühe vor Sehnsucht, wenn ich diese mir so liebe Stimme vernehme. Und es kommt mir vor, als sehe ich den Apostel, im Sprechen begriffen, wie leibhaftig vor mir stehen. Ich bedauere es und es tut mir weh, dass nicht alle diesen Mann kennen, wie sie es sollten. Also Chrysostomus liebte die Paulusbriefe, mehrfach in der Woche hörten die Heiligen diese Briefe des Apostels Paulus und Chrysostomus sagt, er genießt es, er freut sich daran, diese Stimme zu hören und ich hoffe, dass auch wir diesen Genuss teilen, dass wir uns erfreuen daran, wenn wir hier diesen Römerbrief miteinander studieren. Und im Römerbrief schreibt Paulus eine längere Einleitung, als er es in allen seinen anderen Briefen getan hat. Und schon in diesen ersten Worten steckt ein gewaltiger Reichtum an biblischer Wahrheit. Und so lasst uns aufmerksam studieren, was der Apostel Paulus uns hier zu sagen hat. Und erinnere dich, Paulus kannte die Gemeinde in Rom nicht persönlich. Also er war nie vor Ort, er hat die Gemeinde nicht gegründet. Und darum stellt er sich zunächst einmal der Gemeinde vor. Und sagt der Gemeinde, was sein Auftrag ist. Vers 1. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Paulus nennt als erstes seinen Namen und das tut er nicht, weil er sich selbst in den Vordergrund stellen möchte, sondern weil es damals üblich war, nicht am Briefende wie heute, sondern eingangs, gleich am Anfang seinen eigenen Namen zu nennen, damit man gleich weiß, von wem das Schreiben stammt. Und dieses Schreiben stammt von Paulus. Paulus hatte zwei Namen, einmal seinen hebräischen Namen, weil er war Hebräer, Saul. Und er besaß aber auch das römische Bürgerrecht. Und so hatte er auch einen internationalen römischen Namen, nämlich Paulus. Und diesen Namen gebraucht er hier als Apostel der Nationen. Und wer ist dieser Paulus in allererster Linie? Was sagt er als erstes über sich selbst? Paulus, Knecht Christi Jesu. Und wenn du nachschlagen würdest im Duden und schauen würdest, was Knecht bedeutet, dann steht da folgende Definition. Da heißt es, ein Knecht ist eine männliche Person, die für einen Bauern arbeitet, auf einem Bauernhof angestellt ist. Und das ist nicht, was Paulus hier sagen möchte. Er nennt sich hier im Griechischen Doulos. Das bedeutet so viel wie gebundener Sklave. Er ist also nicht einfach ein angestellter Arbeiter. Sklave heißt, du bist Eigentum deines Herrn. Du gehörst nicht dir selbst, du besitzt keine Rechte, du lebst nicht für dich selbst, sondern für deinen Herrn und tust seinen Willen. Du bist sein Besitz. Er hat dich nicht einfach angestellt, er besitzt dich, er hat dich erkauft, du bist sein. Wem gehört Paulus als Sklave? Paulus, Knecht Christi Jesu. Er ist also Eigentum des Herrn Jesus. Christus hat ihn erkauft. Er hat ihn in Besitz genommen. Paulus wollte das gar nicht. Er war einst ein Feind Jesu Christi. Doch Christus hat ihn überwältigt. Er hat ihn sich völlig unterworfen. Er erschien ihm und sprach, von nun an bist du mein auserwähltes Werkzeug. Du bist mein Diener. Ich werde dich gebrauchen als meinen Zeugen in dieser Welt. Und so wurde Paulus, der Feind Jesu Christi, zu seinem Sklaven. Paulus, Knecht Christi Jesu. Christus. Welcher ist? Jesus. Das heißt, der Jesus ist der Christus. Und Christus bedeutet Gesalbter, was im Hebräischen Messias ist. Es ist der Hoheitstitel. Christus ist der Hoheitstitel für den Herrscher, den Gott senden wollte am Ende aller Tage. Der Herr, der Retter, der Erlöser dieser Welt. Der Mensch, den Gott erhöhen wird, über alles und jeden zu herrschen, ihm die Herrschaft über alle Menschen und sein ewiges Königreich zu verleihen. Und Paulus sagt, von diesem bin ich Sklave. Ich bin sein Besitz. Und hier stellt sich schon die Frage, bist du das auch? Oder sagst du noch, dass du dein eigener Herr bist? Die Gemeinde besteht allein aus solchen. In Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 28, da lesen wir, dass die Gemeinde Jesu, die Versammlung der Heiligen, solche sind, die Gott erworben hat durch sein eigenes Blut. Wir gehören nicht uns selbst. Er hat uns erkauft. Wir sind erworben. Die Frage ist, bist du ein Sklave Jesu Christi? Bist du jemand, der nicht mehr sich selbst gehört, sondern der sagt, ich gehöre Christus. Ich bin sein Besitz, sein Eigentum. Und nicht mein Wille, sondern sein Wille geschehe. Ich will tun, was er sagt. Ich unterwerfe mich ganz seiner Herrschaft. Er ist mein Herr. Ist das der Fall? Nun, darin müssen wir Paulus gleich sein. Wir müssen Sklaven Jesu Christi sein, wenn wir zu diesem ewigen Königreich Gottes gehören wollen. Aber Paulus war nicht nur ein Sklave, so wie wir auch, sondern er war ein besonderer Sklave Jesu Christi, der mit einer besonderen, außergewöhnlichen Aufgabe vertraut wurde, mit einem besonderen Amt, mit einer besonderen Stellung unter all den Sklaven Christi. Paulus hat einen ganz besonderen Auftrag. Vers 1. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel. Apostel meint Gesandter, meint Stellvertreter, einer, der in der Vollmacht seines Herrn gesandt ist und spricht und handelt, stellvertretend. Und so ist Paulus ein Apostel, ein bevollmächtigter Gesandter und Stellvertreter Jesu Christi. Wer ihn hört, hört Christus, der ihn gesandt hat. Und zum Apostel kann man sich nicht selbst machen und kann man auch nicht von anderen Menschen gemacht werden. Nein, zum Apostel muss man bevollmächtigt werden, vom Herrn höchstpersönlich. Und so beginnt Paulus den Galaterbrief mit folgenden Worten, Galater 1, Vers 1. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und so schreibt er auch hier, Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel. Also Paulus hat sich nicht selbst berufen, er wurde berufen, und zwar von dem Herrn Jesus Christus höchstpersönlich. Er ist ihm erschienen. So lesen wir in 1. Korinther Kapitel 15, dass der Auferstandene allen Aposteln erschienen ist, und dann ab Vers 8, zuletzt aber von allen gewissermaßen der Missgeburt erschien er auch mir. denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Also ein Apostel kann man nur sein, wenn der auferstandene Herr dir erschienen ist und dich dazu beruft, höchstpersönlich. Und Paulus sagt, er ist sozusagen die Missgeburt oder die Nachgeburt, könnte man sagen, der allerletzte, dem der Herr Jesus so erschienen ist, um ihn zu einem Apostel zu berufen. Und das bedeutet, und das ist glasklar, dass alle, die sich heute Apostel nennen, sich selbst dazu machen oder von anderen gemacht werden, nichts anderes als Lügner und Betrüger, selbstherrliche Scharlatane sind. Das ist, was sie sind. Doch Paulus, er war ein wahrer, vom Herrn berufener, bevollmächtigter, gesandter Stellvertreter Jesu Christi auf Erden, in seiner Autorität zu lehren und zu handeln und auch zu gebieten, allen Gemeinden. Er ist nicht bloß lokal als Pastor eingesetzt über eine Gemeinde, er spricht zu dem ganzen Leib Jesu Christi. Nein, Paulus schreibt diesen Brief hier nicht als Privatperson, sondern als Apostel. Und damit sind die Worte, die wir hören, nicht bloß seine Worte, sondern die Worte unseres Herrn. Wer ihn hört, hört den Herr Jesus Christus. Aber wozu genau wurde Paulus jetzt als Apostel berufen? Was genau soll er tun? Wozu ist er ein Apostel, ein bevollmächtigter Gesandter? Vers 1, Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Der Apostel Paulus wurde ausgesondert. Paulus gehörte einst zu den Pharisäern und das bedeutet so viel wie Abgesonderte. Aber damals hatte er sich selbst abgesondert, für das Gesetz Gottes streng zu befolgen. Doch nun hat der Herr ihn ausgesondert, das heißt herausgenommen, abgetrennt, geschieden, unterschieden von allen Menschen. Er wurde geheiligt, eine besonders heilige Aufgabe zu erfüllen. Hierfür wurde er ausgewählt. Der Herr hatte ihn schon ausgesondert für diese heilige Aufgabe, als er noch im Bauch seiner Mutter war. So schreibt er es in Galater Kapitel 1, Vers 15, dass er schon vom Mutterleib dazu abgesondert war, dazu von Gott auserwählt bestimmt war, dass er Christus erkennen sollte und ein Verkündiger Gottes werden sollte für die Nationen. Diese Worte, die wir lesen im Galater Kapitel 1, erinnern uns an die Berufung von Jeremia. Jeremia beschreibt es so, da heißt es in Jeremia Kapitel 1, Vers 4, und das Wort des Herrn geschah zu mir, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt. Und so auch Paulus. Er ist das auserwählte Werkzeug des Herrn, ausgesondert von allen Menschen, abgesondert von einfach weltlicher Beschäftigung, hin zu dieser einen besonderen Aufgabe für diesen geheiligten Dienst. Wozu wurde er konkret ausgesondert? Wozu wurde er in spezieller Weise bestimmt? Ausgesondert für das Evangelium Gottes. Hierzu ist er gesandt, davon soll er sprechen, dies soll er bezeugen, das Evangelium Gottes. Evangelium bedeutet frohe Botschaft, nicht irgendeine Botschaft, sondern die gute Botschaft. Die gute Botschaft für schlechte Menschen, die von Gott kommt, die gute Botschaft und die Gott zu Gott führt. Achte darauf, es heißt hier das Evangelium Gottes, nicht das Evangelium von Menschen. Es ist das Evangelium Gottes. Wem gehört es? Gott. Von wem stammt es? Von Gott. Er ist die Quelle, die Ursache, der Ursprung. Die Botschaft kommt von Gott und diese Botschaft führt zu Gott. Er ist Alpha und Omega dieser Botschaft. Diese Nachricht stammt von Gott. Schon vor Grundlegung der Welt, in seinem ewigen Vorsatz und Ratschluss wurde diese Botschaft, diese gute Nachricht beschlossen. Er hat sie in der Zeit verheißen und dann realisiert, in Tat umgesetzt. Er hat sie verkündigen lassen und er ist auch das endgültige Ziel, nämlich seine ewige Ehre dieser Botschaft. Es ist sein Evangelium. Von Anfang bis Ende sein Werk. Und diese Botschaft, die Gott gehört, die hat der Paulus anvertraut. Er hat sie ihm offenbart und er soll sie weitertragen. Und der Römerbrief ist darum nicht einfach eine brillante Schrift von einem irgendwie klugen Gelehrten, sondern es ist Gottes Botschaft, die hier zu uns gebracht wird. Paulus schreibt in Galater Kapitel 1 ab Vers 11, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Paulus wurde also abgesondert, diesem Evangelium zu dienen, dieser göttlichen, himmlischen Botschaft. Und Paulus lebt und stirbt für diese Botschaft. Es ist sein gesamter Lebensinhalt, ganz und gar für dieses Evangelium abgesondert zu leben. Wir finden diese so starken Worte von Paulus in Apostelgeschichte 20, wo er über sich selbst sagt, ab Vers 24, ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Hörst du das? Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Dafür lebt er. Das ist sein Leben. Das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen, diesen Dienst zu vollenden, den er empfangen hat von dem Herrn Jesus Christus. Aber was ist nun dieses Evangelium? Nun, bevor Paulus das jetzt sagt, stellt er noch einmal klar, dass diese Botschaft, die er dort verkündigt, schon lange vorher, im Voraus verkündigt, angekündigt wurde. Vers 2. Das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Das heißt, das Evangelium, das Paulus hier verkündigt, das war schon lange vorher angekündigt, im Voraus verheißen, schon vorher versprochen, und zwar nicht von irgendwem. Gott selbst hat es verheißen. Wie? Durch seine heiligen Propheten. Vers 2. Das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Das heißt, es gab Männer, ähnlich wie Paulus, die Gott dazu berufen hat, sein Sprachrohr zu sein, und zwar seine heiligen Propheten. Gott legte sein heiliges Wort in ihren Mund und sie haben ausgesprochen, was Gott sagt. Und sie haben nicht bloß gesprochen, es wurde auch aufgeschrieben. Ihre Worte wurden in Schriften verfasst, so dass wir sie tatsächlich heute noch haben. Wenn Gottes Worte niedergeschrieben werden, diese Worte, die die Propheten gesprochen haben, dann sind das keine gewöhnlichen, herkömmlichen, alltäglichen Schriften, sondern, wie Paulus sagt, es sind heilige Schriften. Zu unterscheiden von allen anderen geschriebenen Werken der Menschheit. Und in besonderer Weise mit größter Ehrerbietung zu behandeln und zu glauben und zu gehorchen, es sind die heiligen Schriften, denn hier spricht der Herr. Und Paulus lässt keinen Zweifel, Gott hat durch seine Propheten in den heiligen Schriften schon vorher dieses Evangelium verheißen. Paulus bringt demnach keine neue Religion. Es ist lediglich die Fortsetzung, ja, wir können sagen, die Erfüllung des Alten Testaments der Propheten. Denn hier in den Propheten hat Gott vorher etwas versprochen und der Apostel Paulus verkündigt nun die Erfüllung dieses Versprechens. Er steht darum in einer Linie mit all den Sklaven Gottes durch die Zeiten hindurch. Die Propheten verkündigten, dass das Evangelium kommen soll. Sie kündigten es an. Und der Apostel Paulus, er verkündigt nun die Erfüllung, das Evangelium. Und worum geht es nun konkret im Evangelium? Also was hat Gott schon vorher verkündigt? Was hat er schon angekündigt im Alten Testament, das sich nun erfüllen soll unter der Verkündigung des Apostels Paulus? Worum geht es im Evangelium? Was ist diese frohe Botschaft? Vers 3, das Evangelium über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Hier also hast du die Definition, worum es im Evangelium geht. Die Antwort, es geht um den Sohn. Das Evangelium dreht sich allein um den Sohn. Das ist die Botschaft Gottes. Das ist Gottes Wort an diese Welt. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Er selbst, Christus, ist das Evangelium. Diese frohe Botschaft, sie ist eine frohe Botschaft über den Sohn. Was haben denn die Propheten in den Heiligen Schriften denn schon vorher über Christus verheißen, was eine frohe Botschaft ist? Was haben sie denn über ihn gesagt, schon bevor er in diese Welt kam? Zunächst einmal, dass der Sohn Gottes, der ewige himmlische König ist, der Geist ist, dass er kommen sollte, um Mensch zu werden. um Fleisch anzunehmen, um geboren zu werden als Nachkomme Davids. Vers 3. Über seinen Sohn. Gott hat einen Sohn, der dann aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach. Ja, das haben die Propheten vorher angekündigt, dass dieser Sohn Gottes Mensch werden würde, geboren wird als Nachkomme Davids, wörtlich aus dem Samen Davids. Er stammt von David ab, aus seinem Königshaus. So lesen wir in Jesaja Kapitel 9. Ich will euch ein paar Beispiele geben von diesen Prophezeiungen. Jesaja Kapitel 9 ab Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und Jesaja Kapitel 11 ab Vers 1. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, also dem Vater Davids. Und ein Sprössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Jeremia Kapitel 23 ab Vers 5. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. Oder in Micha Kapitel 5 ab Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, also die Stadt Davids, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Also wir könnten noch viele weitere Stellen aufführen hier. Gott hat durch die Propheten vorher verheißen, vorherrschend versprochen, dass er seinen König senden wird, seinen Gesalbten, den Thronerben. Und er wird herrschen über Israel und über alle Nationen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dieser Sohn Gottes, er wird als Mensch geboren werden, gemäß dem Fleisch, nach seiner Abstammung, von seiner Geburt her, kommt er aus dem Hause Davids. Und das wussten alle Juden. Und deshalb nannten sie den Messias, den sie erwarteten, auch einfach den Sohn Davids. Aber er ist nicht nur der Sohn Davids. Er ist auch der Herr Davids, ja der Herr über alle, und so schreibt Paulus weiter, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung Jesus Christus, unseren Herrn. Was hat das zu bedeuten? Paulus schreibt hier, der Sohn Gottes wurde als Sohn Gottes eingesetzt. Also wie geht das? Nun, Christus, der Sohn Gottes, war doch schon Sohn Gottes von Ewigkeit her. Und schon zu Lebzeiten wurde er doch Sohn Gottes genannt. Zum Beispiel schon bei seiner Taufe kam die Stimme aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn. Warum heißt es hier plötzlich, dass der Sohn Gottes, der nun Mensch wurde, als Sohn Gottes eingesetzt werden musste? Als sei er nicht schon Sohn gewesen? Nun, wir müssen ordentlich lesen, was hier steht. Vers 4. Und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt. Christus, der Sohn Gottes, wurde als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, oder wir könnten auch sagen in Macht und in Stärke. Wann geschah das? Und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung Jesus Christus, unseren Herrn. Christus wurde aufgrund seiner Totenauferstehung als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt. Was heißt das? Nun, der Sohn Gottes kam ja zunächst ins Fleisch, als Nachkomme Davids, in aller Niedrigkeit, in Schwachheit und Sterblichkeit. Und tatsächlich wurde er sogar getötet. Er wurde gekreuzigt und starb und ins Grab gelegt. Er starb in Schwachheit und Niedrigkeit und in Schande. Christus wurde verurteilt als Verbrecher, als Verfluchter, als Gotteslästerer, als Sünder. Doch dann passierte was? Und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung. Der Heilige Geist, der Geist der Heiligkeit, erweckte Christus aus den Toten. Wir lesen das in Römer Kapitel 8. eine gewaltige Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, denn Christus ist der Heilige Gottes. Er wurde verurteilt als Gotteslästerer, als Sünder, als Verfluchte, aber dann kam der Geist der Heiligkeit, um zu bestätigen, dieser ist der Heilige Gottes. Und so erhob der Heilige Geist diesen Sohn Gottes aus dem Zustand der Schwachheit und der Erniedrigung und der Machtlosigkeit und der Sterblichkeit und erhob ihn aus dem Tod selbst. Und gemäß dem Geist der Heiligkeit nach wurde er eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft. Er kam einmal, ja, um zu leiden, um zu sterben und sich in aller Schwachheit zu erniedrigen. Doch nun ist er der auferstandene Sohn Gottes in Kraft. Er ist auferstanden als der Unsterbliche, als der Allmächtige. Er kam in Schwachheit, um zu sterben, doch nun ist er eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft. Wie Paulus schreibt in 2. Korinther 13, Vers 4, denn er wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber nun lebt er aus Gottes Kraft. Mit der Auferstehung ist Christus befreit von aller Schwachheit und Sterblichkeit und Niedrigkeit. Er, der Menschensohn, der Davidsohn, ist nun auferstanden als der Herr über alle. Er sitzt nun zu Rechten Gottes und herrscht. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Die Auferstehung Jesu Christi bewies die Sohnschaft Jesu, die Sohnschaft Gottes. Dass er auferweckt wurde aus den Toten, beweist, dass er der Sohn Gottes, der Herr ist. Nun fragen manche, ja, wie kann dann die Auferstehung Jesu Christi beweisen, dass er der Sohn Gottes ist? Denn auch andere sind auferstanden aus den Toten, wie Lazarus, aber das heißt so noch lange nicht, dass er der Sohn Gottes ist. Inwiefern ist also die Auferstehung Jesu aus den Toten ein Beweis für seine Gottessohnschaft? Nun, Jesus Christus kam doch gerade mit diesem Bekenntnis in diese Welt, dass er der Sohn Gottes ist und der Herr. Und gerade für dieses Bekenntnis wurde er hingerichtet, wurde er als Gotteslästerer verurteilt, weil er sich Gott gleich machte. Darum ist auch seine Auferstehung aus den Toten der Beweis dafür, dass er es in Wahrheit ist, dass Gott sich zu ihm stellt. Es ist Gottes Siegel für die Wahrheit dieses Anspruchs. Er ist kein Lügner, er ist kein Verbrecher, er ist der Heilige Gottes, er ist mein Sohn. Und darum bestätigt Gott durch seine Auferstehung, dass Jesus Christus sein Sohn in Wahrheit ist. Er wurde auferweckt gemäß dem Geist der Heiligkeit, denn dieser ist der heilige Sohn Gottes. Er starb in Schwachheit, doch wurde auferweckt in Kraft. Und ja, dieser Auferstandene wurde eingesetzt als der Sohn Gottes in Kraft. Das heißt, ihm wurde alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, über alles Fleisch zu regieren. Dieser Mensch, er fuhr auf zum Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Die Auferstehung ist damit die Demonstration dieses göttlichen Beschlusses, dass dieser Mensch, Jesus, fortan als Sohn Gottes anerkannt und verehrt werden soll und dass man ihm gehorchen soll, alle Nationen. Dass er der Sohn Gottes ist, in Kraft, der die Vollmacht hat und die Stärke, Menschen zu retten und ihnen ewiges Leben zu verleihen, doch die Stärke, alle Menschen zu vertilgen und ewig zu verdammen, die sich ihm widersetzen. Wie Paulus ja in Apostelgeschichte 17 predigt, dem Areopag, ab Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun soll, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Dieser ist der Herr, eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft. Die Auferstehung ist der Beweis, die offizielle Einsetzung zu herrschen in Kraft zu Rechten Gottes. Und damit ist der Herr Jesus nun was? Vers 4, damit schließt sozusagen unser Predigttext für heute. Und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist das, was Petrus predigte in Apostelgeschichte 2, ab Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ja, er kam in Niedrigkeit. Ja, ihr habt ihn gekreuzigt, aber nun wisst es. Er hat ihn gemacht zum Herrn und zum Christus. Und so schreibt Paulus in Philipper Kapitel 2 ab Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, er kam in Niedrigkeit, in Schwachheit, aber nun wurde er aus dem Tod erhoben. Er ist auferstanden. Er ist eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft, das heißt in Hoheit und Macht. Und alle müssen ihn nun als Herrn bekennen. Und so herrscht er über Gottes ewiges Königreich. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Worum geht es also in dem Evangelium? Um Christus. Er selbst ist das Evangelium. Es geht um den Sohn Gottes, der ewig existierte, der ewig war, aber der nun Mensch wurde, als Nachkomme Davids, als sein Thronerbe, der unschuldig starb, aber dann von Gottes Heiligem Geist auferweckt wurde und eingesetzt wurde in Kraft, um nun in alle Ewigkeit Herr zu sein und zu herrschen. Er ist auferstanden als verherrlichter, unsterblicher, glorreicher, allmächtiger König, und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er nun ist der Sohn Gottes in Kraft. Er hat die Kraft zu retten, alle, die ihn anrufen und an seinen Namen glauben. Und er hat die Kraft, alle zu verdammen und ewig zu richten, die ihn ablehnen, die sich ihm widersetzen. Diese Botschaft wurde schon von den Aposteln vorher verheißen, in all den heiligen Schriften. Und der Apostel Paulus, er wurde eingesetzt, um für dieses Evangelium zu leben, es zu verkündigen und für dieses Evangelium zu sterben. Ihr Lieben, das ist nur der Anfang des Römerbriefes. Wir stehen hier gerade in der Tür des Römerbriefes. Schauen gerade erst rein. Siehst du, was das ist? Wir befinden uns gerade erst am Anfang dieser Reise durch diesen Römerbrief, und vor uns liegt eine herrliche Entdeckungsreise dieses unbegreiflich kostbaren, herrlichen Evangeliums, es zu genießen, es klarer zu erkennen, mehr demgemäß zu leben und zu wandeln und den Herrn mehr zu preisen für dieses gewaltige Werk, das er getan hat. Was wir heute gelernt haben, ist, Christus selbst ist das Evangelium. Und darum geht es darum, ihn mehr zu erkennen. Immer mehr diese gute Botschaft für uns schlechte Menschen. Lasst uns heute, wenn wir all das hören, uns diesem König, dem Sohn Gottes in Kraft, uns neu unterstellen. Er hat ja die Kraft. Er ist der Sohn Gottes in Kraft. Er hat Kraft für uns schwache, elende Sünder, uns zu retten. Falls du noch nicht gerettet bist, falls der Herr Jesus noch nicht dein Erlöser ist, dann will ich dir sagen, er ist eingesetzt als der Sohn Gottes in Kraft und er ist mächtig, dich zu erlösen. Wenn du doch nur kommst und seinen Namen anrufst und ihn anflehst, dass er dich erlöst, er hat Macht, dir all deine Sünden zu vergeben und dir ewiges Leben in seinem ewigen Königreich zu schenken. Aber er hat auch Kraft für uns, für uns Christen, uns aufzuhelfen, in all unserer Schwachheit, wir müden und erschöpften Seelen, uns doch Kraft zu geben zum Leben für ihn. Und möge er uns stärken. Und wir haben nichts anderes, worin wir uns stärken können, als im Evangelium, dass er selbst in seiner Person ist. Und so kommen wir zu ihm, wieder neu zu seinem Tisch, um zu empfangen Gnade um Gnade, Kraft um Kraft von ihm, dem Sohn Gottes in Kraft. Lasst uns ihn genießen und lasst uns aus ihm leben. Gepriesen sei Jesus Christus, der Nachkomme Davids, der auferstandene Sohn Gottes in Kraft. Gepriesen sei unser auferstandener Herr. Amen. Amen.